Ja, liebe Frau Menahan, meine sehr verehrten Damen und Herren, von Mäusen zu Menschen. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten einige Beispiele zeigen für neue Therapieansätze in der Rehabilitation von neurologischen Störungen, die wir hier in Bochum zusammen mit Hubert Dinse vom Institut für Neuroinformatik der Ruhr-Universität in den letzten Jahren zum Teil aus dem Tiermodell entwickelt haben. Von Mäusen zu Menschen, Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, das ist geklaut aus dem Buch von John Steinbeck. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von George und Lenny, die tragisch endet. Und diese beiden sind auf dem Weg und auf der Suche, ihren Traum zu verwirklichen. Und auch wir Neurowissenschaftler sind auf der Suche und auf dem Weg, einen Traum zu verwirklichen, nämlich bessere Ansätze, bessere Therapieansätze zu finden für Läsionen, die im Nervensystem krankheitsbedingt abgelaufen sind. Da oben sind die Mäuse, da unten sind die Menschen. Mal schauen, wie die zusammenkommen. Zunächst aber ein paar Vorbemerkungen. Warum ist Rehabilitation wichtig? Standardbeispiel für neurologische Rehabilitation ist immer der Schlaganfallpatient. Und Sie alle kennen sicherlich einen Schlaganfallpatienten vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht in der Familie und wissen, dass diese Patienten auf fremde Hilfe angewiesen sind. Und der Schlaganfall ist die Erkrankung, die zu den meisten Invalidisierungen des Menschen führt. Etwa 30% der Schlaganfallpatienten sind langfristig auf fremde Hilfe angewiesen. Das macht auch die ökonomische Bedeutung dieses Krankheitsbildes deutlich und macht gleichfalls deutlich, wie wichtig es ist, hier einfach Wege zu finden, diese Patienten wieder ins Leben zurückzubringen. Neurorehabilitation wird in den nächsten Jahren eine zunehmende Bedeutung erlangen, weil neurologische Krankheiten sind Alterskrankheiten. Das bedeutet Schlaganfall, Parkinson-Syndrom, Alzheimer-Demenz sind vor allen Dingen Erkrankungen des höheren Lebensalters. Und der Herr Staatssekretär hat vorhin völlig zutreffenderweise gesagt, die Menschen in Deutschland werden immer älter. Damit nimmt die Zahl der Alterskrankheiten, die ich gerade genannt habe, zu. Das heißt, diese Rehabilitationsmaßnahmen müssen eigentlich verbessert werden. Und ganz wichtig dabei ist, so etwas ist immer ein multidisziplinäres Problem. Das macht keiner alleine, das macht kein Neurologe alleine, sondern ein Team von Therapeuten macht das. Und ich möchte Ihnen im Folgenden ein paar Ansätze zeigen, vor allen Dingen zu externen Stimulationsverfahren und zu robotergestützten Therapieverfahren in der Neurorehabilitation. Zuvor aber nochmal, weil mir das ganz wichtig ist, all das, was ich Ihnen erzähle, das habe ich nicht alleine gemacht, das kann ich auch gar nicht alleine machen, sondern das ist alles Teamarbeit. Das Team in der Neurorehabilitation, die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen ist entscheidend. Das Verfahren gibt es seit einiger Zeit. Elektrostimulation, wenn ein Mensch eine Handlähmung hat. Sie sehen die Hand da oben, die ist gelähmt, die kann der Patient nicht mehr hochheben. Da macht man was ganz Einfaches, dann klebt man ein paar Elektroden auf den Unterarm, wo die Muskeln sitzen, schickt einen Strom an die Elektroden und dann geht die Hand hoch, so wie auf dem Bild hier unten. Ja, das ist Elektrostimulation. Eine tolle Sache, für den Patienten aber letztlich relativ sinnlos, weil was kann er machen? Er kann winken, Tschüss sagen. Ja, und dazu muss er den Apparat noch mit sich herumschleppen. Das heißt, für den Alltag, und das ist etwas, was Sie in dem Vortrag immer wieder hören werden, der Alltag des Patienten ist entscheidend, der profitiert nicht davon. Das ist ganz schön zum Vormachen, aber für den Alltag hat es keine Bedeutung. Schauen wir jetzt zu den Mäusen oder hier zu den Laborratten. Schon vor mehr als 10 Jahren ist hier in Bochum gezeigt worden folgendes Phänomen. Wenn man die Zehen an der Hinterpfote einer Ratte elektrisch stimuliert, mit irgendeinem Reizmuster, schnell, schnell, langsam, so wie aus dem Morse-Alphabet etwa, dann passiert im Gehirn eines solchen Nagers, einer Maus oder einer Ratte Folgendes, dass die Schaltzentrale der Hinterpfote, das ist dieser bunte Bereich hier oben, der vor dieser Elektrostimulation klein war, nach dieser Elektrostimulation groß wird. Das heißt, ich stimuliere die Zehen einer solchen Ratte. Das führt dazu, dass im Gehirn der Ratte etwas passiert. Die Schaltzentrale der Hinterpfote wird größer. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Jetzt kann man sich überlegen, das, was bei der Ratte funktioniert, funktioniert ja vielleicht auch beim Menschen. Bevor ich dazu komme, muss ich Ihnen jetzt zwei Sachen etwas näher erklären. Zum einen gibt es den sogenannten Homunculus. Vielleicht haben Sie das schon mal irgendwo gesehen, im Fernsehen oder in der Zeitung. Der Homunculus ist das Bild, was der Körper auf der Hirnoberfläche darstellt. Das ist ein Schnitt durch das Gehirn, so etwa in dieser Ebene. Und Sie können sozusagen über diese Gehirnwindungen, die Sie hier im Schema sehen, jetzt die verschiedenen Anteile des Körpers legen. Ganz oben ist das Bein, dann kommt der Arm, die Hand, der Finger, das Gesicht mit dem Mund. Hier unten kommt dann die Genitalregion. Beziehungsweise, Entschuldigung, die ist da, hier unten sind die Eingeweide. Das ist ein Bild dafür, wo, an welcher Stelle unseres Gehirns die verschiedenen Teile des Körpers sozusagen ihre Schaltzentralen haben. Das ist ganz wichtig für das, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde. Und das Ganze wurde entwickelt vor etwa 60 Jahren von einem Herrn Penfield. Der hat dann aus diesem Homunculus hier ein viel plastischeres Männlein gebaut. Das ist der Homunculus von 1950. Und das ist sozusagen ein moderner Homunculus von 2003, weil inzwischen ist die Forschung weitergekommen. Sie sehen aber das Gesicht, Lippen und Hände bei diesem Männlein, dem Homunculus, überdimensional groß sind. Das sind die Bereiche, wo der Mensch eine besonders hohe Gefühlsempfindlichkeit hat, eine besonders hohe Taststärke. Dazu kommen wir gleich. Und das Zweite, was ich Ihnen erklären muss, ist die Kernspintomographie. Vielleicht sind Sie selber schon mal in so einer Röhre gewesen, macht unheimlich viel Krach und man kriegt dann Bilder vom Gehirn oder vom Rücken oder vom Herzen heraus. Das ist ein Schnitt durch das Gehirn, jetzt in dieser Ebene geschnitten. Sie können erkennen die Nase hier, eine Knollennase, ist einer meiner Mitarbeiter. Hier ist der Mund, ja, und hier oben sitzt das Gehirn, das Rückenmark geht dann hier herunter. Das sind die Bilder, die die Kernspintomographie liefert. Und die funktionelle Kernspintomographie erlaubt uns jetzt sozusagen, dem Gehirn beim Arbeiten zuzusehen. Wie geht das? Wenn wir dem Menschen, der in dieser Röhre liegt, irgendein Signal anbieten, hier ein optisches Signal. Diese junge Dame guckt hier in einen Bildschirm hinein und der Bildschirm leuchtet und dann wird aktiviert der Bereich des Gehirns, der für das Sehen zuständig ist. Ja, das Sehzentrum sitzt beim Menschen hier hinten, kommen wir nachher nochmal zu, und das leuchtet, wenn der Bildschirm einfach Licht an- und ausmacht. Das ist ganz wichtig, weil wir damit erstmals eine Möglichkeit haben, in das lebende Gehirn von außen hineinzugucken, ohne irgendeinen Schaden anzurichten. So, zurück zu der Elektrostimulation, die ja bei der Ratte etwas bewirkt hat im Kopf. Das haben wir jetzt auf den Menschen übertragen. Bei Menschen haben wir, weil er keine Hinterpfote hat, nicht eine solche, sondern den Zeigefinger stimuliert. Den sehen Sie da oben. Und wir haben eine dicke Elektrode genommen, haben die auf die Spitze des Zeigefingers geklebt und elektrischen Strom in einer bestimmten Charakteristik dadurch laufen lassen. Und die Spitze unseres Zeigefingers zeichnet sich dadurch aus, dass viele Nervenendigungen dort ankommen, viele Tastkörperchen da drinnen sitzen, also ganz viele Strukturen, die in der Lage sind, Reize aufzunehmen. Und was wir jetzt mit so einer großen Elektrode machen, ist, dass wir unterschiedliche Endigungen gleichzeitig stimulieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt in unserem Fachchinesisch, wir stimulieren überlappende rezeptive Felder. Das ist das, was hier oben steht. Das sind die vielen unterschiedlichen Nervenenden, die da sitzen und die gleichzeitig stimuliert werden. Was passiert bei Menschen? Was bei der Ratte passiert, haben wir gesehen. Und bei Menschen passiert im Prinzip das Gleiche. Das ist erstaunlich. Das ist das Hirnareal vor der Stimulation und das ist das Hirnareal des Zeigefingers, was für die Sensibilität zuständig ist, nach der Stimulation. Das kann man, glaube ich, sogar von da hinten sehen. Das Hirnareal wird größer durch diese Elektrostimulation. Und gleichzeitig kann der Mensch, bei dem das gemacht worden ist, besser unterscheiden den Abstand einer Zirkelspitze. Er konnte vorher vielleicht einen Zirkel unter zwei Zirkelspitzen unterscheiden, die 3 Millimeter Abstand hatten. Jetzt kann er zwei Spitzen unterscheiden, die 2 Millimeter Abstand haben. Nun werden Sie sagen, toll, das hilft im Alltag auch viel, unterscheiden zu können, ob eine Zirkelspitze 2 oder 3 Millimeter auseinander liegt. Haben Sie völlig recht, haben wir uns auch gedacht. Also muss man irgendeinen Schritt weitergehen. Und der nächste Schritt ist eigentlich zwingend. Wir wollen ja die Handfunktion verbessern im Alltag und nicht die Fingerspitze. Was tun wir? Wir stimulieren nicht die Fingerspitze, wir stimulieren die ganze Hand. Sie sehen hier, so das ist eine der ersten Montagen, die wir gemacht haben. Alle 5 Finger sind verkabelt, noch sieht sehr experimentell aus. Und jetzt läuft der Strom nicht auf eine Fingerspitze, sondern auf 5. Und das ist ein besonderes Phänomen. Das ist so, als würde man die ganze Hand stimulieren. Und das haben wir jetzt nicht nur gemacht bei Gesunden, sondern bei Patienten. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt Neurorehabilitation. Das ist ein Beispiel von einem Mann, Kontrabassspieler, Musikschullehrer, der hatte einen Schlaganfall vor einem Jahr, hatte eine Halbseitenlähmung, Hemiparese ist das, und vor allen Dingen ausgeprägte Sensibilitätsstörungen in der Hand. So als wäre bei diesem Homunculus die Hand nicht mehr da. So war das für den. Und Sie können sich vorstellen, für einen Menschen, der Kontrabass spielt, der mit da sogar sein Brot verdient, ist das schrecklich. Der ist berufsunfähig, denn mit einer Hand, die nichts mehr fühlt, kann man kein Instrument spielen. So, und diesen guten Mann haben wir über Monate mit diesen Stromstimulationen traktiert. Und nach etwa 4 Monaten zeigt sich in der Testung, die wir durchgeführt haben, dass, wo vorher keine Gefühlsschwelle zu eruieren war, wo er also nichts gefühlt hat, eine deutliche Verbesserung der Sensibilität, also des Fühlens, eintritt. Und gleichzeitig, wir haben auch motorische Funktionen, also Bewegungsfunktionen getestet, kommt es zu einer Verbesserung der Beweglichkeit der Hand. Das sind wieder die Labordaten. Aber für diesen Mann entscheidend war, er konnte wieder Kontrabass spielen. Das heißt, er war wieder in der Lage, in seiner Schule Unterricht zu geben seinen Leuten. Entscheidend hierbei ist jetzt, der hat eine ganz normale Reha gemacht, die da nichts geändert hat. Wir haben angesetzt 1 Jahr nach dem Schlaganfall. Da ist eigentlich so Schluss mit üblicher Reha. Das heißt, man kann durch so ein externes Stimulationsverfahren dann noch was erreichen, in bestimmten Fällen, wenn sozusagen der übliche Parcours bereits durchlaufen ist. Ein Beispiel, wo uns der Ansatz der Maus und der Ratte weitergeholfen hat. Der nächste Schritt, den man dann so üblicherweise macht, ist, was hilft's, wenn es einem Patienten geholfen hat? Ihr müsst das in größeren Gruppen zeigen. Und das haben wir jetzt gemacht mit einer inzwischen professionelleren Apparatur. Sie sehen das, das wird jetzt fast in Serie schon gefertigt, solche Handschuhe, da sind die Elektroden drin. Und wir haben das bei größeren Gruppen von Schlaganfallpatienten durchgeführt, mit vielen Tests, die da durchgeführt werden. Und das sind einige der Ergebnisse. Ich will das nur ganz kursorisch abhandeln. Das, was wir bei diesem einen Menschen gesehen haben, bestätigt sich jetzt auch bei 30. Das Tasten wird nach der Stimulation drastisch besser. Die motorische Geschicklichkeit wird drastisch besser. Das ist toll für den Wissenschaftler, für den Patienten oder für die Patienten. Das Entscheidende ist aber das hier. Die Alltagsmotorik, das heißt die Fähigkeit, die Tür aufzuschließen, die Schuhe zuzumachen, Geld zu erkennen im Portemonnaie, wenn ich bezahlen muss an der Kasse, das wird durch so eine Handschuh-5-Finger-Stimulation über 14 Tage, drastisch verbessert. Im Gegensatz zu einer Kontrollgruppe, wo dieses Verfahren nicht angewandt wurde. Damit ist sozusagen wissenschaftlich nachgewiesen, ich darf das so sagen, dass dieses Verfahren objektiv geeignet ist, Verbesserungen sensomotorischer Funktionen beim Schlaganfallpatienten zu erzielen. Ein wesentlicher Ansatz für zukünftige